Ich sage jetzt was vor dieser Podcast-Folge, das würde ich normalerweise niemals sagen. Ich schlage dir nämlich vor, diese Folge jetzt zu pausieren und was anderes zu machen, und zwar auf immocation.de/masterclass zu gehen. Und warum?
Weil genau jetzt gerade die Bewerbungsphase für die nächste Runde der Immocation Masterclass gestartet hat. Das heißt, du kannst dich jetzt gerade bewerben auf einen der wenigen begehrten Plätze, und diese Phase endet auch sehr, sehr bald wieder. Deshalb, wenn du dich für das Programm interessierst, dich von uns 180 Tage lang begleiten lassen möchtest, von dem ganzen Team begleiten lassen möchtest, auf deinem persönlichen Weg zum Vermögensaufbau mit Immobilien dein nächstes Level erreichen möchtest, dann geh jetzt auf immocation.de/masterclass.
Was ist das denn, deine Story? Wir werden es gleich hören in den Zahlen. Du hast teilweise für 18 Euro vermietet, wo man in Kaiserslautern 9 Euro vermietet, könnte im Schnitt laut Online-Tools, jetzt muss man fairerweise sagen, kleine Wohnung und studentische Zielgruppe ein bisschen anders und so. Aber was ist deine, keine Mietpreisbremse, was ist deine Vermietungsstory?
Du meinst im Sinne von, was ich tue, damit ich so vermieten kann?
Genau, also wie hast du quasi, auf Neudeutsch formuliert, ein Product Market Fit in der Vermietung? Deine Zielgruppe mietet warum bei dir?
Ja, also zum einen habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dass das, was ich vermieten werde, so gestaltet sein muss, dass ich selbst gerne drin einziehen möchte. Das war mir ganz wichtig. Also ich möchte keine Soziallöcher verkaufen, ja, was ich leider oft genug draußen sehe, ja, dass dort unvermietete, ranzige Buden verkauft werden vielleicht zu diesen 9 Euro, ja, aber dann kann ich dementsprechend auch trotzdem Geld damit machen. Das ist aber nicht meine Intention, ja. Ich möchte guten Wohnraum vermieten, ja, das heißt, ich renoviere die Wohnung, wenn ich sie denn freikaufe, und mache die so geschmackvoll schön, dass die wirklich einen großen Anspruch finden.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Thomas kauft 5 Wohnungen in 3 Monaten, und das auch noch in den letzten Monaten, nämlich von Dezember 2023 bis dann eigentlich im Februar der letzte Kauf. Das heißt, wir können, und das sind auch noch deine ersten Wohnungen, wir können also richtig reingehen ins Thema in der aktuellen Marktphase starten. Da freue ich mich sehr drauf. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Thomas.
Sehr gerne. Hi Marco.
Also wir wollen tatsächlich diese 5 Wohnungen uns ein bisschen angucken. Es geht um Standort Kaiserslautern, kann man gleich schon mal sagen. Du bist jetzt 42 Jahre alt, sieht man dir nicht an, ja, wenn ich das sagen darf. Genau. Und du hast, so würde ich gerne einsteigen, 2021 hast du mir gesagt, hast du dich eigentlich mit Immobilien beschäftigt.
Das erste Mal, ja.
Genau, ja. Also hast dann abgebrochen. Fangen wir vielleicht da mal an. Wieso überhaupt, also klar, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, wie bist du da reingestartet, dass du dich darum kümmern möchtest?
Ja, das Ganze ging letztendlich, es kommt mit der Zeit der Punkt, wo man sich über seine eigenen Finanzen Gedanken macht. Ja, das war, die ganze Zeit hatte man einen guten Job, habe ich immer noch, und hat gut Geld verdient und hat dieses Geld direkt investiert in Eigenheim, in Urlaube, in sonstige Luxusartikel, nenne ich es einfach mal, ja, und hat dann aber irgendwann mal gemerkt, da bleibt ja irgendwie gar nichts hängen, so, und hat aber auch gar nicht das Bewusstsein gehabt, mal an später zu denken, ja, so, dann kamen die Kinder mit dazu, und mit diesem Prozess macht man sich Gedanken über das, was kommt denn später mal.
Da warst du also, wenn ich mal kurz rückrechne, drei Jahre, da warst du so 38, 39?
Genau.
Und da Kinder, sag nochmal, 2 Kinder, wie alt?
Aktuell 8 und 12 Jahre alt. Ja.
Okay.
Ja, also letztendlich vor 3, 4 Jahren, da war die Kleine halt, ja, 4. Ja. Und dann ist die dann schon mal aus dem Gröbsten, sag ich mal, und dann kriegt man mal wieder freie Gedanken für anderes. Ja. Und dann...
Wie sah dein beruflicher Alltag aus?
Ja, sehr, sehr eingespannt. ja, ist ein industrieller Job, nenne ich es einfach mal, im Außendienst, ja, als Berater für Architekten im Bereich, ja, Malertätigkeiten, Wärmedämmung und so weiter, ja.
Wenn wir gleich auch noch drüber sprechen, ja, Wärmedämmung, du berätst Architekten zur Dämmung, ist ja nicht ganz irrelevant für die Immobilien Community.
Richtig, ja. Unter anderem auch, richtig, genau. Also von Berufszwecken schon mit Immobilien an sich zu tun, ja, was schon mal ein bisschen Vorteil ist. Aber letztendlich sah mein Arbeitsalltag doch recht eingespannt aus, ja. Es ist wie so ein kleiner selbstständigen Job in einem großen Konzern, ja. Man holt sich seine Kunden selbst und betreut die, ja, also und dementsprechend ist es halt eben ein sehr, ja, schon ein kleiner Fulltime-Job, ja, also daneben war wenig Zeit eigentlich.
Ja, okay, aber dann 2021, dann irgendwie, du hast auch Krypto, Aktien und so weiter irgendwie aussortiert für dich, warum?
Weil es mir zu abstrakt ist. Ja, also die Aktienwelt an sich, da habe ich mich jetzt zwar mittlerweile etwas reingearbeitet, was so ETFs und so weiter angeht, war aber damals für mich waren das böhmische Dörfer. Ja, ich konnte es nicht greifen. Genauso Krypto, ich habe es nicht verstanden, ich konnte es nicht greifen. Immobilien war ein Thema, mit dem hatte ich schon immer irgendwo zu tun. Ja, von der Historie halt her, von Berufswegen her, das war für mich eine greifbare Materie, die ich verstehe und für mich dementsprechend eine Materie, mit der ich auch gerne weiterarbeiten wollte oder mir vorstellen konnte, damit weiterzuarbeiten. Also war das für mich der gängigste Weg.
Hm. Okay. Und dann hast du aber eben 2021 gesagt, eigentlich ja, Immobilien, aber dann wurdest du desillusioniert und es war zu teuer.
Ganz genau. Ich habe euch kennengelernt, Evocation kennengelernt, ganz klassisch über Social Media, Instagram. Ja, da, wenn man sich zu dem Thema interessiert, kommt ihr automatisch. Ja, so, und dann hört man sich da rein und ist interessiert. Ja, das hört sich erstmal alles sehr gut an. Und dann kam ich relativ schnell zu eurem Buch. Das habe ich mir gekauft und bei einem Urlaub in den Bergen habe ich mir das Buch einverleibt. Und habe das gelesen und war Feuer und Flamme. Und dann war aber das Thema, dass die Immobilienpreise so extrem hoch waren, weil das Zinstief halt voll da war, dass sich diese Rechnungen, die ihr da hattet, die haben sich mir nicht erschlossen. Ja, das hat sich für mich beim Rechnen nicht rentiert. Ich habe dann auch von Berufswegen, ich habe auch nicht nur mit Architekten zu tun, ich habe mit Hausverwaltern, mit Maklern oder hausverwaltenden Maklern zu tun und so weiter. Mit denen habe ich gesprochen und es hat sich für mich irgendwie rausgestellt, oh Gott, vielleicht mal warten, bis sich das Ganze irgendwie wieder normalisiert, ja, dass die Preise etwas runtergehen. Und deswegen hatte ich dann dieses Thema Immobilien erstmal nochmal ad acta gelegt. Ja, so circa 2 Jahre nochmal.
Dann nochmal drüber reden, wo du geschaut hast, weil das ist ja, also 2021 waren die Preise am Peak. Wir haben 2021 sehr viel Immobilien gekauft, selbst. Also wir haben schon auch Preispeaks mitgenommen. Also ich hoffe, wir haben gute Deals gemacht innerhalb dessen, was möglich war. Aber wir haben da sehr viel mitgenommen. Du hast da schon in Kaiserslautern geschaut?
Ich habe da schon in Kaiserslautern hauptsächlich geschaut, weil ich da eben Kontakte hatte. Ja, aber man muss halt ehrlich sagen, ohne jegliches Vorwissen. Ja, ich hätte womöglich 2021 auch anders agiert, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß. Aber das Wissen war nicht da. Die Preise erschienen mir zu hoch. Die zu erwartenden Mieten, wie du schon sagst, man hat mal kurz recherchiert oder hat sich ausgetauscht in Kaiserslautern. Das hat sich einfach nicht gerechnet. Für mich zum damaligen Punkt.
Wenn du jetzt sagst, das, was du jetzt weißt, kannst du das, also kannst jetzt nicht all dein Wissen zusammenfassen in 2 Minuten, ist klar, aber was waren die springenden Punkte, wo du sagst, das habe ich jetzt verstanden, hätte ich das 2021 gewusst, hätte ich möglicherweise 2021 schon einen Einstieg gefunden. Was ist jetzt anders?
Das ist zum einen die konkrete Marktkenntnis am Ort, ja, also viel geholfen hat mir diese Standortanalyse, da zu wissen, wie tickt der Markt, was darf eine Wohnung kosten, dass es sich für mich rentiert, wie sieht es mit der Vermietung aus, was hat es mit der Finanzierung auf sich, welche Bausteine sind da noch da, die ich in meine Kalkulation mit einrechnen muss, was macht die Steuer mit mir. Letztendlich hatte ich diese bis zum Ende Rechnung, was dann der letztendliche Cashflow dann ausmacht oder auch der Cashflow vor- und nach Steuern, dieses Wissen hatte ich nicht. Ja, mit all den Punkten, die dazugehören.
Und glaubst du, du hättest 2021 besser eingekauft, wenn du das schon alles wüsstest,
Nein.
was du heute machst?
Nein.
Nein. Das ich war einfach nicht möglich 2021.
Nein, ich glaube, ich habe zum perfekten Zeitpunkt eingekauft.
Ja, okay, ne, ich will gar nicht auf Market Timing raus, sondern ich will nur raus, weil du sagst, du hast quasi was können die Leute mitnehmen? Also hast du, du jetzt kaufst du wahrscheinlich besser ein, weil du ein Netzwerk hast, weil du dich in den Markt eingegraben hast. Also das, was du da gesagt hast, die Marktkenntnis, führt die zum Beispiel dazu, dass du besser einkaufst, führt die zum Beispiel dazu, dass du weißt, du kannst besser vermieten, als das eigentlich irgendein Online-Tool dir ausspuckt? Oder was sind so die Dinge, die du gefunden hast durch das Eindringen in den Markt?
Ja, genau das, genau zu wissen, auf was man achten muss, wenn man vermietet, wie ich die ganze Strategie, wie man einfach von Grund auf rangeht, wie man auch dementsprechend mit Maklern umgeht, wie man verhandelt, was ein guter Preis ist, wie ich es vermieten kann, welche Kriterien es da außenrum gibt. Also es ist eigentlich das gesamte Paket, was letztendlich für mich diesen Game Changer gemacht hat.
Ja. Okay, weil wir wollen jetzt gleich auch wirklich deine 5 Wohnungen angucken, was du an Mieten und Bankraten hast und so.
Ja.
Jetzt sind wir gerade schon mittendrin in der spannenden Frage, weil du selber auch schon gesagt hast, 2021 sind die Preise höher. Was ist denn ein Quadratmeter Kaufpreis in Kaiserslautern, wo du sagst, der ist jetzt aktuell normal und was würdest du gerne kaufen?
Okay, also der Quadratmeter Kaufpreis, der variiert natürlich etwas je nach Wohnungsgröße. Ja. Die kleineren Wohnungen, wo ich ein bisschen meinen Fokus drauf gelegt habe, die sind im Quadratmeterpreis entsprechend höher. Je größer sie werden, desto weiter geht es runter. Aber wenn ich jetzt mal so im Schnitt rechne, also wir sprechen jetzt nicht von Neubau, wir reden jetzt wirklich von Bestand. Mhm. Von Bestand liegen wir aktuell zwischen 2.500 und 3.500 Euro pro Quadratmeter. Für eine kleine Wohnung, ja richtig, genau. Eine große Wohnung, sehr renovierungsbedürftig. Also ich rede dann 70 Quadratmeter aufwärts. Die kriegt man auch mal unter 2.000, aber da ist dann wirklich noch ordentlich was reinzustecken.
Okay, und das war 2021 höher in deiner Wahrnehmung?
Ja, definitiv.
Okay, weil das ist ja immer spannend. Es gibt natürlich Durchschnittspreise über den ganzen Markt und dann da weiß man jetzt mittlerweile auch, dass die Preise runtergegangen sind. Ja. Die sind aber jetzt nicht 30% runter über den Marktdurchschnitt. Aber das Gefühl, was die Leute mir erzählen für alle möglichen Standorte, ist immer da ist eine deutliche Veränderung passiert. Das heißt, und jetzt würdest du wenn dir jetzt jemand eine Wohnung anbietet für 2.000 Euro in Kaiserslautern auf einen Quadratmeter, würdest du sofort kaufen, weil das günstig ist. Also wenn die normal alles okay ist und so.
Wenn sie sich rechnet, ja. Ich würde möglicherweise auch eine für 2.500 kaufen, wenn sie sich rechnet. Ja, ist immer die Frage, rechnet sich oder rechnet sich nicht. Man sieht ja vielleicht auch so an der Größenordnung, wie ich eingekauft habe, da liegen wir so um die 2.000 oder knapp darunter. Ja. Und das ist zu der aktuellen Zinslage oder zu der Zinslage, wo ich gekauft habe, war das noch mit dem entsprechenden Standort, ja, zum Beispiel Uninähe, zum Beispiel, wenn man studentisch vermieten möchte und so weiter, waren das gangbare Preise. Ja.
Okay, dann erzähl uns doch gerade mal deine Strategie. Also was kaufst du für Wohnungen, wo und für wen? Und dann gehen wir die gleich noch durch, aber erstmal, was ist deine Strategie in Summe?
Richtig, ganz genau. Also die Strategie hat sich bei mir entwickelt, zum einen natürlich über das Gelernte bei Immocation. Ja, das war von Anfang an, starte mit einer kleinen Wohnung, ja, oder starte mit einer Wohnung. Das war ja nicht unbedingt die kleine Wohnung. Aber für mich war es einfach, ja, das Risikoloseste am Anfang, ja, einfach um die ganze Materie kennenzulernen und jeden Schritt durchzuspielen, war das die kleine Wohnung. Ja, das war, sagen wir mal, 20 bis 40, 50 Quadratmeter. Das war meine Suche, nach der ich Ausschau gehalten habe, weil mir der Aspekt der studentischen Vermietung oder der Single-Vermietung in Kaiserslautern sehr, sehr attraktiv vorkam. Der Hintergrund ist, dass in Kaiserslautern, was man nicht vermuten möchte, nahezu die höchste Studentendichte in ganz Deutschland ist.
Wow.
Wir haben 26% Studenten in Kaiserslautern.
Wow.
Ja, also wenn man jetzt Wikipedia und den üblichen Angaben Glauben schenken kann, sind wir bei rund 100.000 Einwohnern und rund 25.000 bis 26.000 Studenten, was bei Kaiserslautern etwas verwässert. Das sind die ganzen Amerikaner, die da sind. Wir haben da die US Air Base in Ramstein das sind ja tausende Amerikaner aus unseren Daten, die hier rund um Kaiserslautern wohnen. Ja, und die werden eben bei der Erfassung nicht mitgerechnet.
Ich hätte jetzt Münster oder Freiburg oder so vielleicht ganz oben auf dem Zettel gehabt, aber nicht Kaiserslautern für Studenten. Mhm. Aber amerikanische Soldaten sind auch eine ganz gute Zielgruppe zur Vermietung, oder? Aber das machst du nicht, gell?
Nein, mache ich nicht. Muss man sich natürlich speziell damit befassen. Ja, kann eine sehr lukrative Zielgruppe sein. Die Frage ist immer, wie lange bleibt der Standort Kaiserslautern für die Amerikaner bestehen? Ja, jetzt haben wir gerade Regierungswechsel anstehen in Amerika. Wer weiß, was da passiert. Ja, da ist schon ein bisschen Unruhe in Kaiserslautern am Markt von diesen TLAs, ja, also diesen Temporary Lodging, also diese Kurzzeitvermietungen oder auch längerfristige Vermietungen an Amerikaner. Da setze ich eher mal noch auf das langsame Pferd und schaue mir den Markt noch ein bisschen an.
Okay, noch eine Frage zu Kaiserslautern. Du hast gerade schon gesagt, 100.000 Einwohner. Das ist relativ stabil, ne? Ich habe mir einen Chart angeschaut von 1995, da waren es auch irgendwie 100.000, dann schwankt das immer so leicht, mal ein paar dazu, mal ein paar weg.
Ja.
Ist dein Gefühl?
Genau so ist es auch. Ja, also ich kenne Kaiserslautern jetzt seit rund 15 Jahren, seitdem ich dort beruflich tätig bin. Und Schwankungen, die sind wohl schon immer so gewesen, rund um die 100.000. Kaiserslautern schwankt immer so ein bisschen um den Großstadtstatus. Aber ich denke, dass das stabil bleibt. Ja, es haben sich jetzt einige Industrien dort angesiedelt. Ja, neues großes Batteriewerk, Amazon groß, dann die Amerikaner bauen dort gerade groß, bauen das größte US-Hospital außerhalb der USA. Mhm. Also da ist Bewegung da. Ja, wenn auch nicht in der Größe, wie man das vielleicht aus Berlin oder München oder Ähnliches kennt, ja, also es ist aber ein relativ stabiler Markt, der vielleicht leicht ins Positive geht.
Okay, also du machst dir keine Sorgen um langfristige Vermietung. Okay, also kleine Wohnungen, studentische Zielgruppe. Wie hast du rausgefunden, hast du Testanzeigen gemacht? Hast du irgendwie dich mit dieser Zielgruppe beschäftigt? Also jetzt ist natürlich 25% oder 25.000 Studenten ein starker Indikator, dass da auch eine Nachfrage ist. Aber jetzt kann natürlich auch sein, da gibt es schon ein großes Angebot. Hast du dir im Vorfeld ein Gefühl entwickelt, dass das auch wirklich nachher funktioniert?
Also Testanzeige war tatsächlich eine Option, die ich mal gemacht habe und die Resonanz auf so eine 20, 25 Quadratmeter Wohnung, die war bombastisch gewesen, selbst mit recht hoher Mietpreisangabe. Dann kenne ich den Markt vor Ort, ich kenne das Studierendenwerk in Kaiserslautern, ich kenne auch verschiedene Investoren oder auch makelnde Hausverwalter oder die in der Sondervermietung oder Sondermietverwaltung unterwegs sind, die eben auch wissen, dass solche Bedarfe da sind. Ja, und wenn man dann die ganzen Puzzleteile eben zusammenfügt und dann auch mal zwischendurch mal guckt, was gibt's denn für Angebote in Kaiserslautern für diese großen Wohnungen? Wie schnell sind die wieder weg vom Markt? Ja, gibt ja auch einen gewissen Indiz darauf, ob da ein großes Verlangen da ist oder nicht.
Also das hast du dir quasi wirklich im Vorfeld angeschaut und hast das Gefühl gehabt, da kannst du, was war dein Gefühl, was du nehmen kannst? Also am Ende vermietest du quasi Zimmer, ja, ne? So klein sind die Wohnungen eigentlich.
Ein Zimmer, Küche, Bad, ja. Oder ein Zimmer, Küche, Nische, Bad. Das sind sogar nur, ja.
Und hattest du vor dem Kauf deiner ersten Wohnung das Gefühl, dafür kann ich, was haben wir hier stehen, zum Beispiel 200, 300, 400 Euro nehmen oder?
Das Gefühl war da, dass ich einfach mal geguckt habe, was ist online, was wird online angeboten. Ja, das war aber für mich nicht das ausschlaggebende Kriterium, weil ich finde, dass dort sich einige unter Wert anbieten. Und da war auch wieder mein Gang zu meinem jetzt doch wirklich sehr guten Netzwerk zu Verwaltern, zu Maklern, die halt einfach den Markt gut kennen und wissen, was tatsächlich über den Tisch geht.
Die Kontakte hattest du schon, die hast du seit vielen Jahren?
Die habe ich seit vielen Jahren, die Kontakte an sich, also die Kontakte zu dieser Person, natürlich nicht im Sinne von wir reden mal über Immobilienkauf, sondern die waren halt in meiner Kundschaft als Berater, ja, schon seit längerem. Und auf diese Kontakte habe ich natürlich gesetzt, ja.
Ja, ja. Okay, Strategie in Richtung Finanzierung. Wie hast du das gemacht?
Ja, also die Finanzierung ging am Anfang so, wie man es bei Immocation lernt. Ja, man macht sich mal Gedanken zu dem, was man machen will, seine Strategie, was kurz-, mittel- und langfristig eben auch mein Ziel ist, und schreibt das nieder in dieser schön ausgestalteten Bankbroschüre, stellt sich vor, stellt seine ganze Haushaltshintergründe vor, und dann war mein Plan, mit diesen Informationen über mich und mein Vorhaben eben zu verschiedenen Banken zu gehen. Der erste Anlaufpunkt war meine Hausbank, mit der ich mein Eigenheim finanziert habe, mit der wir betreiben auch eine Ferienwohnung schon seit 15 Jahren, mit der wir auch die Ferienwohnung mitfinanziert haben und so weiter. Gute Bankkontakte dort schon eh hatten, ja. Und habe parallel noch eine zweite Bank angefragt, eine Sparkasse, ja, das eine ist, meine Hausbank ist die VR-Bank, ist dann noch die Sparkasse, und habe parallel noch über einen Vermittler, über die Interhyp noch versucht, mal Angebote einzuholen. Ja, letztendlich ist es dann aber von der Strategie her bis dato, also mit den 5 Wohnungen, immer die Hausbank gewesen, weil wir auch in, ja, ich so von Bankseite gesehen, in Kleinstsummen finanzieren.
Ja, in der Tat, ne, die Kaufpreise bei deinen Wohnungen bewegen sich bei zum Beispiel 40.000 Euro, 52.000 Euro, 33.000 Euro. War das blöd für die Bank?
Am Anfang waren da ein paar Fragezeichen. Ja, da ist wirklich das Gute gewesen, gerade bei der Hausbank, dass die mich sehr gut kennen, ja, und mir das Vertrauen geschenkt haben. Das war bei der anderen Bank oder beim Vermittler sehr schwierig, überhaupt an ein Angebot zu kommen. Ja, weil, sagen wir, wenn man jetzt als Beispiel ein Vermittler wie die Interhyp zum Beispiel nimmt, die mich zwar sehr gut an die Hand genommen haben, aber die schlicht und ergreifend bei ihren Partnerbanken keine Angebote für mich bekommen haben. Aufgrund der geringen Summen. Also auch nicht mit Aufschlägen oder irgendwas, sondern die haben einfach gar keine Angebote bekommen. Und meine Hausbank hat am Anfang ich glaube, die haben mir nicht ganz Glauben geschenkt mit dem, was ich da vorhab oder was ich da erreichen möchte, haben dann aber relativ schnell, es waren ja dann mehrere Wohnungen in kurzer Zeit, haben dann relativ schnell gemerkt, ich meine das ernst. Ich meine das ernst. Und durch Belege, dass natürlich Mietverträge mitgeschickt wurden, also die wussten, was dann an Rendite hinten dran steht, haben die relativ schnell Vertrauen gefunden und würden mich jetzt auch weiterhin, auch jetzt nach den 5 Wohnungen, weiter selbst in diesen Kleinstwohnungen weiterfinanzieren.
Ja. Du hast jetzt, genau, du hast in Summe für 233.000 Euro Wohnungen gekauft. Genau. Das muss man sich, du hast 5 Wohnungen gekauft für 233.000 Euro. Ziemlich geil. Also ich war so Co-Investor aus München, ja, der immer sagt, also wenn du irgendeine Wohnung in München unter 200.000 Euro jetzt gerade noch angeboten hast, musst du sofort kaufen. Eine.
Ja, eine, genau.
Du hast 5, okay. Wieder, hast du das deiner Bank schon erzählt? Also hast du diese Roadmap irgendwie schon aufbereitet, eine Investorenbroschüre hingelegt, oder wie hast du denen erzählen können, da passiert mehr als die ersten, ich weiß nicht, was die erste war, 40.000 Euro oder so?
Ja gut, also das Ganze war ja in dieser Bankbroschüre war letztendlich schon ein gewisser Plan drin, ja. Da war ein Zeitstrahl, in diesem Zeitstrahl war der Plan in den ersten, ich sag mal, 6 Monaten, genau diese 5 waren da drin gestanden. Diese 5 Wohnungen, ja, in dieser kleinen Größenordnung. Also ich habe tatsächlich meine Strategie sehr gut halten können. Ja.
Was steht für die nächsten 6 drin?
Für die nächsten 6, da steht tatsächlich drin auch ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Ja, einfach um auch den Aufwand etwas runterzufahren, weil 5 kleine Wohnungen macht in der Summe 5-mal Arbeit. Ja, und der nächste Schritt wäre dann ein Mehrfamilienhaus, was man dann entweder für die studentische Wohnung, wenn es vom Grundriss her passt, dass man da kleine Wohnungen drin hat, oder vielleicht auch sagt, man hat eine WG-Vermietung zum Beispiel auch drin. Ja. Ich würde mich auch natürlich auch auf eine größere Wohnung einlassen und die vielleicht mal an der Familie vermieten. Also das ist ja nicht ausgeschlossen an dieser Strategie. Ja. Wenn es gerade reinpasst, wenn es sich rechnet, wenn es zu mir passt, dann gehe ich den Weg auch so gerne.
Ja. Ja. Wärst du nicht der Erste, der dann irgendwann das Mehrfamilienhaus als nächstes Ziel hat? Ja. Okay, 233.000 Euro Kaufpreise addiert. Kommen ja noch Kaufnebenkosten dazu, aber was hast du an Eigenkapital gebraucht, um das finanzieren zu können?
Ja, das waren dann circa 10% davon, 10-11%, also knapp über 20.000.
Knapp über 20.000 hast du aus der eigenen, die hast du einfach Erspartes?
Das war teilweise etwas Erspartes. Ich habe meine Lebensversicherungen auf den Prüfstand gestellt und eine aussortiert, die sich seit 15 Jahren eben überhaupt nicht bewegt hat und sich auch nicht bewegen wurde, also bewegen sollte. Das war einfach nur ein Sparbuch. Ja? Lebensversicherung wie als Sparbuch, und die habe ich mir rausgenommen. Dann war das eigentlich der größte Grundstock für das Eigenkapital.
Das heißt, du hast 100% Finanzierung bekommen, jetzt im Jahr 2024, als, wenn du so willst, Einsteiger, Kapitalanleger, weil du hattest davor noch nicht wirklich Kapitalanlageimmobilien, ne?
Richtig, ganz genau. Wobei mir die Bank auch schon zugesichert hat, dass in den künftigen Objekten auch über eine 110% Finanzierung zu sprechen wäre.
Um die Kaufoption oder wegen Renovierung
und für die Kaufnebenkosten. Auch für die Kaufnebenkosten. Also okay. Man kann drüber sprechen. Es ist noch nicht, wir haben es noch nicht gemacht, aber war noch nicht die Notwendigkeit, weil noch EK da war. Ich habe das okay, dass man mal drüber sprechen kann.
Ja. Okay, wir können ja gleich gucken, wo deine Bankraten stehen und so. Man hört ja immer mehr noch von den Projektentwicklern aktuell, die es übertrieben haben. Das wollen wir als private, langfristig denkende Investoren ja auf keinen Fall tun. Aber da kann man gleich sehen, dass du dich eben ja nicht überhebst. Aber okay, dann trotzdem ist Teil deiner Strategie, dass du Renovierungen mitfinanziert hast.
Richtig, genau. Ich habe einen kleinen Teil der Finanzierungssumme noch on top gepackt. Ja, so ziemlich bei jeder Wohnung, auch bei solchen, die bereits vermietet waren und die nicht direkt in die Renovierung gehen. Mhm. Das hatte zum einen den Grund, dass wir bei einer Finanzierung immer geguckt haben, dass wir irgendwie entweder 2 Wohnungen in ein Paket gefasst haben oder immer über die 50.000 gekommen sind. Weil das so eine Mindestschwelle für die Bank war. Ja, so, das war ein Grund. Der zweite Grund war, selbst wenn wir nicht renovieren, nicht sofort renovieren, dann wäre zum einen noch eine Rücklage da, zwar noch sehr hoch verzinste Rücklage, aber auch, und das war auch offen kommuniziert, neues EK für weitere Projekte.
Also das Geld hast du auf dem Konto?
Das Geld liegt auf dem Konto.
Das Geld liegt von der Bank auf dem Konto und sie will aber sehen, dass du renovierst?
Nicht zwingend. Also die Wohnungen, die ich angehe, wo ich finanziere, da sind ein paar mehr 1.000 Euro zusätzlichem Kapital an Finanzierung geflossen. Ja, da ist auch renoviert worden. 2 Wohnungen haben wir jetzt renoviert. Aber bei Wohnungen, wo wir nicht renoviert haben, sind trotzdem, ich sag mal, 2.000-3.000 Euro pro Wohnung noch on top zur Finanzierung dazugekommen, die jetzt da liegen, entweder für weitere Wohnungen oder eben als Rücklage. Ja, die mussten wir zum Teil auch machen, weil wir eben über diese 50.000 Grenze kommen mussten.
Okay, gut. In Urlaub fährst du nicht davon wahrscheinlich?
Nein. Das sind alles separate Konten, das ist alles getrennt vom Privatvermögen, nenne ich es mal. Ja. Und wird nur für dieses Immobilienvorhaben benutzt.
Ja. Okay, Zinstilgung. Aktuell, was hast du da bekommen? Also aktuell, ne? Wir reden jetzt hier Mitte April 2024.
Genau.
Du hast finanziert von Dezember bis Februar.
Bis knapp Mitte Februar, ganz genau. Also die ersten vier Wohnungen waren in 2023 noch, ja, im Dezember, November, Dezember 2023. Da lagen wir bei 4,95%.
4,95,
ja. 4,95% und die Wohnungen habe ich dann auch nur mit 1% Tilgung geführt.
Mhm. Also 6% Bankrate.
6% Bankrate, ganz genau. Und die fünfte Wohnung, die ging dann jetzt in 2024. Da gab es ja eine leichte Zinssenkung. Da kam er dann runter auf 4,5%. Mhm. Und dann habe ich aber auch das, was ich da letztendlich gut machen konnte, weil meine Rechnung hat so oder so gepasst, dann haben wir halt die Tilgung auf 1,5 hochgesetzt.
Okay, also da hast du quasi einmal 6% eben Bankrate Annuität und einmal 5,5 irgendwie. Und ist ganz interessant, weil du erzählst 4,95 und 4,5. Man guckt sich ja quasi Zinschart an auf 10 Jahre fest, so eine Referenzfinanzierung immer, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt in das Chart gucke, ich habe es das letzte Mal vor 3-4 Tagen getan, ist man bei 3,5 irgendwie. Mhm. Die 3,5 kriegst du nicht, weil du eine 100% Finanzierung machst. Das ist immer bei der Referenzfinanzierung, das ist wahrscheinlich eine 80% Finanzierung. Okay, wie lange festgeschrieben?
10 Jahre.
10 Jahre. Alle?
Alle.
Okay. Gut. Trotz 4,95, du warst nicht der Versuch angelegen zu sagen, oh, ich glaube, das geht bestimmt bald runter. Ich mache jetzt mal kurzfristig.
Nee, ich denke, keiner von uns kann irgendwo Glaskugel lesen. Ja, ich konnte es nicht. Mir war dann die Sicherheit lieber über 10 Jahre das Ganze festzuhaben bis zur Spekulationsgrenze, sage ich mal, oder, ne, wo die Spekulationsfrist letztendlich ausläuft. Das war mir wichtig. Dann ist
wegen steuerfrei verkaufen, meinst du?
Wegen steuerfrei verkaufen, was ich jetzt zwar jetzt nicht in meiner Strategie habe, sondern das sind eigentlich alles Buy-and-Hold-Projekte jetzt erstmal. Aber wer weiß, was dann in 10 Jahren ist. Und mir war das wichtiger, die Sicherheit zu haben, ja, und dann entsprechend das festgeschrieben zu haben, sodass ich auch sicher kalkulieren kann und dauerhaft kalkulieren kann. Ja. Ja. Und klar, diese 3,5%, die kriege ich natürlich nicht, wenn ich 100% finanziere und auch nicht, wenn ich nur 50.000 Euro finanziere.
Ja. Okay, wir gehen sie gleich durch in Zahlen, jetzt aber auch Akquise generell. Was sind deine Akquise-Tipps?
Ja, meine Akquise-Tipps. Also die erste Wohnung, die ich tatsächlich gekauft habe, das war ganz klassisch on-market, wie man so schön sagt. Ja, das war über Immometrica, diese groß gefächerte Suche über alle Portale.
Und wie benutzt du das? Also Immometrica ist ja ein Partner auch von uns. Und
über euch kennengelernt, ja.
Ja, großer Fan von dem Tool, weil man ja zum Beispiel auch Preistrends sehen kann, wann es Preisreduzierungen gab. Man kann nach Renditen sortieren, filtern und nach Quadratmeter Kaufpreisen und so weiter. Wie benutzt du das?
Also ich habe mir natürlich verschiedene Suchen angelegt. Ja, also zum Beispiel eine Suche, die speziell diese kleinen Wohnungen betrifft, in gewissen Umkreis Kaiserslautern oder sogar schon innerhalb Kaiserslautern, Uninähe. Ja, habe mir aber auch noch weitere Suchen. Ich habe mir auch mal größere Wohnungen, ich habe mir auch mal Mehrfamilienhäuser mit verschiedenen Kriterien angelegt. Ich habe mir auch mal extern von Kaiserslautern rund um Weilerbach, dort wo das neue US Hospital entsteht, eine Suche angelegt. Ja, da für die Amerikaner vielleicht mal was Spannendes reinkommt. Und habe am Anfang natürlich erstmal geguckt, was kommt denn so alles rein. Da kam eine ganze Latte. Und dann hat man mal angefangen zu sortieren und hat dann mal auch Kontakt aufgenommen. Dann ging das erstmal, ja, wie soll ich sagen, man hat erstmal keine Erfolge gehabt in den ersten Suchen. Man war natürlich auch unerfahren beim Anrufen und bei der Akquise selbst, bei der Kontakt auch mal mit dem Makler oder auch mit den Privatleuten. Und dann hat man auch mal angefangen, natürlich die Sortierung umzusetzen oder abzuändern, indem man mal gesagt hat, okay, wir gucken einfach mal, welche Objekte wurden denn, wie gesagt, mehrfach im Preis angepasst, wie lange sind die schon online, ja, Und das waren dann unter Umständen dann auch mal Wohnungen, wo man gemerkt hat, okay, die will gerade keiner haben. Da sitzt der Makler gerade fest dran. Da hat man doch mal eine gute Chance, vielleicht mal in die Verhandlung zu gehen. Ja, also so hat man dann letztendlich auch seine Suche irgendwo aufgebaut und seine Aktionen aufgebaut bei der Akquise.
Ich wollte gerade noch fragen, du hast gerade was Spannendes gesagt. Da war man noch Unerfahrene in den Gesprächen, wenn man da anruft und so. Mhm. Ich weiß das auch noch sehr gut, wie ich mich selber in diesem Prozess weiterentwickelt habe. Ich weiß das auch noch, dass ich 2 Jahre nachdem wir angefangen hatten, wir haben dann viel mit Co-Investoren auch gemacht, als wir ein bisschen mehr gekauft haben, wo ich selber gar nicht dann überhaupt bei den Deals angerufen habe. Und dann wollten wir nochmal einen Standort für uns so ein bisschen durchdringen. Da habe ich 2 Wochen lang telefoniert und habe gemerkt, wow, obwohl ich mich jetzt schon ein paar Jahre mit dem Thema mittlerweile beschäftige, in den 2 Wochen, wo ich, weiß ich nicht, 50, 80 Gespräche geführt habe, habe ich mich nochmal weiterentwickelt, wie man eigentlich auf die Makler, die Verkäufer zugeht, Informationen bekommt, da richtig rangeht. Beschreib mal deinen Prozess. Ich finde die Entwicklung unglaublich spannend, weil das ja so zwischenmenschlich ist und man da so wächst.
Ich habe dann letztendlich schon versucht, Verbindlichkeit zu zeigen, indem ich gesagt habe, okay, bei mir stehen die Finanzierungen. Ja, bei mir ist mit der Bank schon gesprochen, ich kann den Kaufpreis bezahlen, ich kann es Ihnen auch versichern, habe dann auch in der Regel nach dem Telefonat direkt eine Finanzierungszusage von meiner Bank dazugeschickt und habe ja auch je nachdem, was das jetzt für einer war, ob das jetzt ein Privatmann war, ob das jetzt ein Makler war oder wie auch immer, versucht irgendwie so ein bisschen speziell auf den einzugehen. Und das hatte sehr gut funktioniert gehabt. Ja, so hatte ich meine erste Wohnung letztendlich gekauft. Es war eine ganz normale On-Market-Geschichte, die abends um 23 Uhr, dass irgendwas bei Immometrica auf dem Handy aufgepoppt war. Und die hat gepasst und ich habe um 23.01 Uhr, sage ich mal, sofort die Maklerin angerufen. Die war total perplex am Telefon. Sie hat doch gerade eben erst auf Veröffentlichen gedrückt und jetzt hat sie schon einen am Telefon. Ja? Mhm, ich hatte Gott sei Dank kurz vorher ein Coaching innerhalb der Masterclass mit dem Basti gehabt, der sich ja genau auf diese Zielgruppe der kleinen Wohnung spezialisiert hatte, und der hat mir halt unheimlich viel mitgegeben in der Situation, ja, wie man sich attraktiv macht, wie man dem Makler wirklich, ich sag mal, ja, ein bisschen negativ behaftet, ein bisschen Zucker um den Mund schmiert, damit man attraktiv bleibt. Und ich habe auch nicht locker gelassen in der ganzen Zeit. Ich habe dann 2 Tage später hat man dann schon einen Besichtigungstermin und dann gab es ein kleines Präsent mit dazu. Ja, ich habe der guten Dame einen Kaffee mitgebracht und eine Flasche Wein aus meiner Region mitgebracht. Und es waren sofort Sympathiefaktoren da, dass die Frau zu mir nach, glaube ich, ja, einer Woche, glaube ich, war das, gesagt hat, ich habe zwar noch einige Interessenten, aber ich möchte Ihnen gerne die Wohnung geben. Ja, weil es einfach so funktioniert hat, ja.
Wird so unterschätzt. Also
ja, das ist diese halt persönliche Ebene, ja.
Ja. Sind aber zwischen Menschen. Und ein ETF, den kann jeder kaufen per Klick, da passiert auch nichts anderes. Ja. Aber es passiert zwischen Menschen und es ist ja auch, also jetzt ist am Ende mit Sicherheit nicht die Flasche Wein ausschlaggebend, aber es steckt ja was dahinter. Also du hast dich so damit beschäftigt, sie wird dir vertrauen, sie wird Sympathie haben und sie wird aber auch merken, der hat sich wirklich damit beschäftigt, das ist jetzt seriös, was er tut. Und diese Kombination aus Sympathie und das Gefühl, da ist jemand wirklich dahinter, führt dann dazu, dass man an diese Person sehr viel lieber verkauft, weil es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ein Deal wirklich zustande kommt.
Richtig, ganz genau. Und es macht so viel mehr aus, wie ich gemerkt habe, habe ich jetzt auch bei den Vermietungen gemerkt. Da bin ich ja der Anbieter. Mhm. Ja, und habe dann ja schon auch vorsortieren müssen bei den ganzen Angeboten, bei den Anfragen, die reinkamen. Ja, und da ist mir das dann auch wieder ganz klar geworden. Wenn ich ein gewisses Storytelling, ein realistisches und persönliches Storytelling betreibe, dass ich mich persönlich vorstelle, meine Intentionen und was Nettes schreibe und ein bisschen was von mir preisgebe, dass die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, dass mein Gegenüber Interesse hat, ja, und mich kennenlernen möchte und mir dann zu einer geschäftlichen Beziehung kommen, als wenn da einfach nur der Standardtext von Immobilien Scout reinkopiert wird.
Was ist das denn, deine Story? Wir werden es gleich hören in den Zahlen. Du hast teilweise für 18 Euro vermietet, wo man in Kaiserslautern 9 Euro vermietet, könnte im Schnitt laut Online-Tools, jetzt muss man fairerweise sagen, kleine Wohnung und studentische Zielgruppe ein bisschen anders und so. Aber was ist deine, keine Mietpreisbremse, was ist deine Vermietungsstory?
Du meinst im Sinne von, was ich tue, damit ich so vermieten kann?
Genau, also wie hast du quasi, auf Neudeutsch formuliert, ein Product-Market-Fit in der Vermietung? Deine Zielgruppe mietet warum bei dir?
Ja, also zum einen habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dass das, was ich vermieten werde, so gestaltet sein muss, dass ich selbst gerne drin einziehen möchte. Hm. Das war mir ganz wichtig. Also ich möchte keine Soziallöcher verkaufen, ja, was ich leider oft genug draußen sehe, ja, dass dort unvermietete, ranzige Buden verkauft werden zu vielleicht zu diesen 9 Euro, ja, aber dann kann ich dementsprechend auch trotzdem Geld damit machen. Das ist aber nicht meine Intention, ja. Ich möchte guten Wohnraum vermieten, ja, das heißt, ich renoviere die Wohnung, wenn ich sie denn freikaufe und mache die so geschmackvoll schön, dass die wirklich einen großen Anspruch finden. Mhm. Ja, und dann ist es mir auch besonders wichtig, ich habe jetzt zum einen jetzt an eine Studentin vermietet, die hatte jetzt noch einen Hund zum Beispiel und die hatte Riesenprobleme mit Hund zusammen so eine Wohnung zu finden. Habe ich persönlich überhaupt gar keine Probleme mit, ja, und das war für sie wahrscheinlich auch nochmal ein ausschlaggebendes Kriterium, dann auch gerne den Mietpreis zu bezahlen, ja, für diese schön hergerichtete Wohnung, weil sie dort mit ihrem Hund einziehen wollte, ja. Jetzt ist die Spanne natürlich, du hast gesagt, von 9 Euro zu 18 Euro natürlich ein großer Schritt, ja, das hört sich jetzt gerade so ein bisschen an, als bekäme ich den Hals nicht voll, aber so extrem ist es eigentlich gar nicht, wenn man sich den Mietpreisspiegel in Kaiserslautern aus dem Jahr 2021 mal anschaut, dann ist die Miete für solche Apartments liegt bei 15,80 Euro, also ist die obere Grenze für diese Kleinstapartments, ja.
Inklusive ist auch wieder Marktkenntnis. Und also du hast auch unterschiedliche Werte pro Quadratmeter hier deutlich, auch was für 11 Euro und so im Soll-Case sogar. Ja. Aber da muss man halt wirklich Markt und Zielgruppe verstehen. Du hast ja keine Inklusivmieten, oder? Also du hast ganz normale Vermietung oder hast du?
Ich habe eine normale, also ich habe, ja, es sind eigentlich alles normale Vermietung, bis auch eine. Dort geht es letztendlich an einen sozialen Träger, also der Mieter kommt als Vermittlung von einem sozialen Träger und dort wird die Miete eben über einen sozialen Träger eben auch bezahlt und dort greifen dann diese sogenannten Kosten der Unterkunft, die man so vom Jobcenter kennt, ja, das sind gestaffelte Mietpreise. Und die werden allerdings immer inklusive der kalten Nebenkosten gerechnet. Das heißt, dann zählen dann die sonst umlegbaren Kosten, die auf den Mieter umlegbar wären, inklusive auch Wasser zum Beispiel, muss ich in diesen Mietpreis mit einkalkulieren. Dementsprechend fällt dieser Mietpreis höher aus. Effektiv ist er ja niedriger, weil ich muss die Kosten ja selber tragen, die ich sonst umlegen würde. Ja, nur die warmen Nebenkosten wie Strom und Heizung zahlt der Mieter weiter selbst.
Ja.
Und dementsprechend sind diese Mietpreise natürlich optisch erstmal etwas höher, wenn man nicht den Hintergrund kennt.
Ja, ja. Okay, dann gehen wir mal kurz in Zahlen durch, was du an Mieten und Bankraten hast. Machen wir jetzt relativ zügig, aber damit man mal eine Vorstellung kriegt. Also du hast eben zwei Wohnungen, ich sag die Adressen nicht, ne, die Straßennamen aus Datenschutzgründen, aber du hast die ersten beiden Wohnungen im selben Haus gekauft für jeweils 40.000 Euro. Genau. Da hast du bei der einen Wohnung 216 Euro Miete aktuell und 213 Euro Bankrate. Das müsste dann ja mit ungefähr dieser 6% Annuität sein. Ja. Und hast ein Soll von 260 Euro. Da ist also noch keine Neuvermietung passiert.
Nein, das ist ja auch
erst September.
Ja. Genau, ist ein Bestandsmieter, der auch drin bleiben wollte. Ja. Mhm. Da war die Idee, ihn, weil die zweite Wohnung in dem Haus, die stand leer. Also es waren zwei Wohnungen im gleichen Haus, die eine leer, die andere vermietet. Und mein ursprünglicher Plan war, den Mieter in die andere Wohnung, die andere Wohnung zu renovieren, die leere Wohnung komplett durchzurenovieren. Den Mieter innerhalb des Hauses habe ich ihm angeboten, umzusiedeln, ja, wenn er das möchte, um dann die zweite Wohnung, wo die vermietet war, dann auch zu renovieren und dadurch dann den Mietpreis einvernehmlich etwas anzuheben, ja, in einem moderaten Maß, ja, aber anzuheben, sodass es für beide Seiten Spaß macht. Der Mieter hätte eine neue renovierte Wohnung mit neuer Küche etc. pp. Gehabt und ich eine einvernehmlich gestaltete neue Miete, aber manchmal kommt es nicht immer so, wie man das wünscht und der Mieter wollte das nicht. Ja, also das Sofagespräch lief zwar sehr, sehr freundlich, aber er hat dankend abgelehnt und wir haben uns dann über die reguläre Preisanpassung, Mietpreisanpassung, ja, haben wir uns dann geeinigt und dann wurde die Miete eben um die 20% maximal erhöht und so läuft die Strategie bei dieser Wohnung, ja. Dass eben die Miete jetzt sukzessive alle 3 Jahre etwas angepasst wird, sodass die dann in ein entsprechendes, in den grünen Bereich kommt.
Klappt, was du versucht hast, klappt öfter als man denkt, hat bei uns auch oft geklappt, aber dass man wirklich, wenn man auch im Haus mehrere Wohnungen hat oder das ganze Haus hat, dass auch Mieter in nicht renovierten Bestandswohnungen vielleicht sogar sehen, oh, die Wohnung gegenüber wurde jetzt gerade saniert und renoviert, kann ich nicht da einziehen. Mhm. Und es ist total fair, ein Gespräch sagen, ja klar, aber das ist eine andere Miete als diese unrenovierte Wohnung hier. Und ganz oft hatten wir das dann sagen, okay, das möchte ich gerne machen. Und dann hast du quasi einen Bestandsmieter eigentlich wunderbar, quasi dann kannst du dann die Wohnung sanieren, also super. Jetzt in dem Fall ist es ja jetzt so geblieben, dass du wieder drin und die zweite Wohnung, die du da gekauft hast, die ist jetzt für 350 vermietet. Das ist der soziale Träger, wo du gesagt hast?
Genau, das ist der soziale Träger, ganz genau. Die ist jetzt ab nächsten Monat, Anfang nächsten Monat ist die jetzt vermietet. Und die rechnet sich dann entsprechend, also natürlich ist auch da eine Investition reingeflossen für die Renovierung der Wohnung.
Deswegen höhere Bankrate?
Deswegen eine etwas höhere Bankrate,
ganz 233 genau. Euro ist nämlich hier die Bankrate.
Auf genau, jetzt sind rund 20, 25 Euro mehr wie die andere Wohnung, weil wir hier etwas höher investieren mussten, weil eben klar war, die Wohnung steht leer. Bevor die vermietet wird, muss die nochmal, oder es ist mein Standard, die nochmal nach entsprechendem Standard zu renovieren, ja, um sie dann neu zu vermieten, ganz genau. Okay. Deswegen die höhere Bankrate, ja.
Okay, und dann hast du im Dezember noch gekauft, ziemliches Highlight hier in der Liste von den Zahlen her, Bankrate 288 Euro, Miete 480 Euro.
Genau, das ist die Wohnung, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Ja, das ist ein Mehrfamilienhaus mit 9 Parteien, schnucklig klein, perfekte Lage, fußläufig zur Uni, fußläufig zum Supermarkt, da ist alles in der Nähe, also Lage top. Da ist auch noch ein Stellplatz mit dabei, den muss man natürlich auch noch mit einrechnen. Die hat einen Balkon, die Wohnung, ja, trotz dass er nur ein Zimmer hat, hat noch einen großen Keller, also bei der hat so alles gepasst.
Ja. Super, das ist Studentin mit Hund.
Das ist Studentin mit Hund.
Ja, super. Aber ja, also klar, am Ende 480 Euro im Monat, logisch, in München zahle ich für ein Zimmer deutlich mehr. Habe gerade auch wieder einen Artikel gesehen, was kostet eine studentische Wohnung. Wird unfassbar viel teurer in ganz Deutschland. Das ist wirklich ein großer Bedarf da. 480 Euro mit Balkon, Stellplatz und so weiter. Gibt der Markt dann in dem Fall her. Und bei 288 Euro Bankrate natürlich super. Toll.
Ja, absolut.
Genau, dann sind wir schon im Januar, wo du noch eine gekauft hast, ne, die sich auch ungefähr gleich ausgeht. Da hast du, lass mich mal gucken, hier im Januar eine Wohnung für 33.000 Euro gekauft, in einem relativ hohen Haus.
Genau, ein relativ hohes Haus, zwar in einem super Zustand, allerdings hohes Haus heißt halt auch immer, da ist ein Aufzug drin, ja. Und da ist momentan der Cashflow natürlich noch nicht so pralle, weil zum einen noch Darlehen laufen von diesem Aufzug, der gerade vor ein paar Jahren neu reingekommen ist.
Ja.
Und eine große Dachsanierung, da laufen jetzt noch 6 Jahre lang Darlehen, die ich natürlich jetzt übernommen habe, ja, und die fallen dann in 6 Jahren aber weg. Plus, dass die Wohnung jetzt von einem einen jungen Mann, der auch vom Jobcenter bezahlt wird, bewohnt wird. Den habe ich übernommen. Also der hatte die Wohnung schon bewohnt. Und hier geht es jetzt darum, das ist noch meine letzte Aufgabe, am besten einvernehmlich mit ihm zusammen übers Jobcenter versuchen, die Wohnung einvernehmlich etwas anzupassen. Natürlich nicht nur einseitig, also da wird nicht nur die Miete erhöht, das möchte ich nicht, das ist nicht mein Stil. Hier geht es darum, ihm eine schönere Wohnung, ja, eine neue Küche, eine Badrenovierung, die man irgendwie machen kann, während er noch drin wohnt, zu machen, um dann einvernehmlich die Miete etwas anzupassen, sodass sich das Ganze auch wieder vom dass es im grünen Bereich geht, was für mich betrifft. Ja.
Haben wir auch schon, es ist ein paar Jahre her, aber haben wir auch schon genauso gemacht in Bonn, auch über das Jobcenter vermietet, mit dem Jobcenter auch gesprochen. Wir wussten auch, die Sätze sind deutlich höher, die eigentlich bezahlen. Der Mieter hatte logischerweise auch ein Interesse, eine renovierte Wohnung zu bekommen. Haben wir dann auch renoviert, ich glaube von 250 auf 350 Euro ist die Miete sogar hoch, alles einvernehmlich und dafür renovierte Wohnung. Okay, und da hast du nämlich 170 Euro Miete, 174 Bankrate, aber hast dann eben durch die Umlage und das wahrscheinlich relativ viele nicht umlagefähige Kosten schon eher negativen Impact auf den
Cashflow. Habe ich jetzt momentan noch einen negativen Impact? Der liegt momentan, glaube ich, so bei rund 40 Euro im Monat, was ich drauflege. Ja. Aber man muss natürlich jetzt nicht nur die aktuelle Situation dieser Wohnung betrachten, sondern was ich eben draus machen kann. So, und ein kurzfristiger negativer Cashflow, den möchte ich mir in dem Falle gerne leisten. Zum einen wird er mit den anderen Wohnungen etwas gepuffert. Und zum anderen sind ja Strategien da und Pläne da, mittelfristig, nicht mal mittelfristig, eigentlich schon kurzfristig zu sehen, um das Ganze eben aus diesem negativen Cashflow rauszuholen.
Ja, genau, du hast im Februar noch eine gekauft, deine quasi jetzt fünfte, 47.000 Euro hat die gekostet. Da bist du auch noch ganz normal in der Vermietung für 8,50 Euro und hast dann 240 Euro Miete pro Monat und 250 Euro Bankrate, also auch negativen Cashflow leicht, die ist gerade angekauft quasi.
Genau, gerade angekauft, ganz genau, da kam gerade die Auflassungsvormerkung und Kaufpreiszahlung kam jetzt gerade, also da ist jetzt der Eigentumsübergang nutzen lassen, ist es gerade vollzogen bei der Wohnung und ich habe in dem Fall schon im Vorfeld sehr intensive Gespräche mit der Mieterin geführt, die da drin wohnt, ja, und habe mit ihr schon so klein bisschen vorvertraglich Dinge geregelt, dass wir kleinere Renovierungen bei ihr durchführen, also klassische Maler-Bodenlegerarbeiten, was ihr sehr, sehr wichtig war, ja, und sie kriegt ein paar Schönheitsreparaturen gemacht in der Wohnung und haben uns dann schon einvernehmlich über einen neuen Mietzins geeinigt. Ja, und das machen wir jetzt, nachdem jetzt die Nutzenlastenüberschreibung da war, machen wir das jetzt nochmal schriftlich fest. Und da passiert dann auch noch was.
Ja, also ich gucke gerade noch Mietrenditen an, dass man da auch ein Gefühl kriegt. Du hast so für gute 6% Mietrendite gekauft, die quasi einfach, also ist Mietrenditen eingekauft. Und sobald du schon irgendeine Entwicklung gemacht hast, bist du dann bei 8, 9, 10 oder 11% Mietrendite schon. Also immer wenn was passiert ist in der Vermietung. Ja. Und das ist dann klar, dass dann natürlich Spaß macht. Und das kommt in Summe. Ich habe jetzt einfach alle Mieten zusammengenommen, inklusive jetzt schon dieser neuesten Vermietung für 350 Euro. Dann komme ich auf 1450 Euro im Monat Mieteinnahmen, die du jetzt hast, gegen eine Bankrate von 1150. Mhm. Und da sagst du selber ungefähr, das ist eigentlich null Cashflow.
Nee, nicht ganz. Also momentan, ja, wenn ich jetzt alle Wohnungen zusammenrechne und mache einen kumulierten Cashflow, dann sind wir da sogar mit knapp 100 Euro im Plus.
100 Euro im Plus, sagst du im Übrigen, nachdem du quasi Rücklagen bildest und nicht umlagefähige Kosten und so weiter. Okay.
Genau.
So, aber genau, die 100 Euro.
Nach Steuer.
Ja, okay, nach Steuern, gut. Die 100 Euro, die gibst du jetzt auch nicht unbedingt aus wahrscheinlich, sondern du sagst eigentlich im Moment, zahlen sich diese Wohnungen von selbst ab. Was deine Sollmieten in Summe ergeben, ist dann irgendwie 1700 Euro. Also sind die alle entwickelt, bist du bei 1700 Euro gegen eine Bankrate von 1150 Euro. Da bleibt schon ein bisschen was übrig. Aber genau, was du, für dich ist das deine Altersvorsorge, oder? Also du willst jetzt nicht...
Also für mich ist es primär mal das, was ich jetzt gerade tue, meine Altersvorsorge. Ja, da denke ich sehr, sehr langfristig. Ja, für mich war es dann wichtig, dass es mindestens ein Null-Cashflow ist, eine Plus-Minus-Rechnung, das Ganze, Plus-Minus-Null. Und ich sehe das halt als langfristiges Investment. Ja, so. Eben für Altersvorsorge, die Bankdarlehen, die laufen eben auch ein bisschen über 30 Jahre, sodass, wenn ich dann in die Rentenzeit komme, dann für mich was da ist und für meine Kinder was da ist. Und alles, was ich jetzt noch mache und mir natürlich einen etwas positiveren Cashflow bereitet, ja, sei es jetzt vielleicht momentan 100 Euro im Monat, dann ist das ja keine Summe, wo ich meinen Job für hinschmeiße, sondern dann ist es einfach nur eine schöne Rücklagenbildung für wer weiß, was mit den Wohnungen irgendwann mal passiert.
Ja, und die Miete läuft der Bankrate davon. Das ist ja der Effekt, der immer ganz toll ist. Die Bankrate hast du jetzt eingeloggt, die ist eben bei 1150 für diese Wohnungen zusammen. Und deine Miete wird halt irgendwann sehr viel mehr sein als auch dein Sollcase von 1700, weil die Miete ja mit der Inflation mal mindestens dann irgendwie steigt. Und dann entsteht dann mit der Zeit eben wirklich, okay, das ist deine Altersvorsorge, aber jetzt willst du trotzdem mehr Familienhaus kaufen. Das ist dann ja schon...
Das kommt noch dazu, genau. Ich habe von meiner Frau jetzt erstmal eine kleine Kurzzeitbremse reingetreten gekriegt, weil einfach dieser ganze Prozess, 5 Wohnungen in 3 Monaten, ist ja nicht einfach nur zum Notar gehen, eine Wohnung kaufen, sondern es muss unheimlich viel getan werden. Ich habe auch die erste Wohnung habe ich noch mehr oder weniger selber renoviert. Ja, ich habe es ja mal gelernt, aber das ist auch nicht mehr darstellbar. Das kann man nicht so nebenher noch machen, dauerhaft. Also muss mich jetzt ein bisschen umstrukturieren. Das muss alles so gerechnet sein, dass es auch von Handwerkern renoviert werden kann. Aber nichtsdestotrotz müssen ja ganz viele Schritte unternommen werden. Kommunikation mit Mietern, die Organisation zu Hause, dass das alles irgendwie so in schönen Bahnen ist, steuerlicherseits, die ganzen Prozesse, die da hinten dran hängen, die kosten ja Zeit. So, und jetzt ist es erstmal der Plan, alle 5 Wohnungen fix zu entwickeln. Also bis da jetzt erstmal nichts mehr zu tun ist, bis der nächste Schritt dann in vielleicht 2-3 Jahren wieder kommt oder so. Und dann macht man sich jetzt mal Gedanken und dann streckt man wieder die Fühler aus nach einem passenden, größeren Projekt, wie zum Beispiel ein kleines Mehrfamilienhaus für den nächsten Schritt, um das Portfolio etwas noch zu vergrößern. Ja.
Ja. Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich dann, dass du jetzt in 3 Monaten 5 Wohnungen gekauft hast. Jetzt klar, vom Volumen her klein, aber... Wenn du jetzt mal auf dein ganzes Leben und die Jahrzehnte, die man im Job, wo du erstmal alles tut, dass da jetzt in 3 Monaten oder sagen wir jetzt mal innerhalb von einem halben Jahr, weil du hast da jetzt auch noch mit den Wohnungen zu tun und musst da noch was machen, bis die dann irgendwann einigermaßen von selbst laufen, das ist schon ein verdammt kurzer Zeitraum eigentlich, in dem du dir die Altersvorsorge gebaut hast, oder?
Ja, zumindest mal den Grundstock dafür gelegt hat, für die Altersvorsorge, ja, also aber es ist ein verdammt kurzer Zeitraum, der zwar sehr intensiv war, ja, aber den ich wieder machen würde, weil einfach man investiert in seine eigene Zeit und es entsteht was, es entsteht relativ schnell was und ich habe jetzt in einem ganz kurzen Zeitraum natürlich schon einen sehr schönen Grundstock für meine Rente gelegt. Ja, ja. Das ist schon super gut. Ja, auch wenn es anstrengend war.
Ja, also Gratulation dazu. Ich hoffe, es gibt bald grünes Licht von der Frau für den nächsten Step. Ja. Jetzt muss ich noch eine Fachfrage an den Profi stellen, bewusst etwas überspitzt und vielleicht provozierend. Müssen wir so schnell wie es geht alle Gebäude in Deutschland dämmen mit so dicker Dämmung, wie wir nur irgendwie rankleben können? Oder was ist sinnvoll, würdest du sagen?
Nein. Also müssen tun wir ja gar nichts. Hm. Ja, es gibt ja diverse Regularien, Gesetze, die uns zwar im Neubau verpflichtend dazu bringen, dass wir energetische Standards in der Gebäudehülle bringen müssen. Ja. Im Bestand ist es ja nicht bei jedem Gebäude möglich oder notwendig oder man muss es auch gar nicht. Ja. Da muss man jedes Gebäude individuell betrachten. Ganz individuell betrachten und es macht auch nicht immer Sinn. Ja? Ich spreche jetzt gerade mal zum Beispiel irgendwelche historische Altbauten an, ja, oder Bauten mit einer entsprechenden Wandaufbau oder entsprechende Substanz, da macht es unter Umständen vielleicht auch gar keinen Sinn oder man darf es vielleicht auch gar nicht wegen Denkmalschutz. Man muss es letztendlich immer mal gegenrechnen. Ja? Was muss ich denn bringen? Wie viel Förderung bekomme ich vom Staat für diese Maßnahme? Und muss es einfach mal mit seinen eingesparten Energiekosten mal gegenrechnen. Ja? Aber müssen tue ich es nicht.
Ja. Ja.
Super. Also nur in den wenigsten Fällen.
Ja, 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 ja. Vielen Dank. Das beruhigt vielleicht auch noch den ein oder anderen Zuhörer, aber vor allem vielen Dank, dass du deine super spannende Geschichte geteilt hast und wirklich Gratulation zu diesem fulminanten Start als Immobilieninvestor. Freue mich sehr, wenn wir in 2-3 Jahren ein Update machen. Bin gespannt, wie es dann aussieht.
Ja, ich auch. Danke auch dir.
Danke, Thomas. Ciao.
Mach's gut, Marco. Danke, ciao.